Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, wird alles daran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie Christus es getan hat. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Gottes Sohn Mensch wurde, damit er, der ohne jede Sünde ist, uns von unseren Sünden befreit. Wer fest mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus oder hat ihn nicht verstanden. Meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Wer aber gottlos lebt, beweist damit nur, dass er dem Teufel gehört. Denn der Teufel hat sich schon immer gegen Gott aufgelehnt, von Anfang an. Doch Christus, der Sohn Gottes, ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seinen Geist geschenkt, der in ihm wirkt. Als Kind Gottes kann er gar nicht länger sündigen. Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Von Anfang an habt ihr gehört, Christen sollen einander lieben. Nicht Kain darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Genau aus demselben Grund hasst euch die Welt. Wundert euch also nicht darüber, meine Lieben. Wir wissen, dass wir durch Christus vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt ein neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern. Wer diese Liebe nicht hat, der bleibt dem ewigen Tod ausgeliefert. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr. Ein Mörder wird das ewige Leben verlieren. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen wir auch bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt es sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt und schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz genau. Kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Er wird uns geben, worum wir ihn bitten, denn wir gehorchen seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Und so lautet Gottes Gebot: Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. Wer seinen Geboten gehorcht, den wird nichts von Gott trennen, und auch Gott hält ihm die Treue. Das wissen wir, weil der Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat, dies bestätigt. Seht doch, wie groß.
So, jetzt vielleicht tun wir mal ganz fest stricken, mal so ein bisschen so rauf und so ein bisschen der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen mehr, so ein bisschen Ding. So, vielleicht sind wir jetzt bereit, weil ich habe euch aus Versehen gerade ein ganzes Kapitel zugemutet. Ich habe die Tonspur nicht richtig angepasst. Jetzt haben wir gerade ein ganzes Kapitel müssen mitlassen und es geht aber nur um den letzten Teil vom Vers 11 weg. Darum noch kurz ein bisschen, dass ihr wieder parat sind nach so viel Hören, dass ihr vielleicht doch nochmal mögt zulassen. Wir gehen weiter in der Serie Echt jetzt und ich habe euch dazu etwas mitgebracht, das ist aus meiner Zeit, als ich Maschinenbau geschafft habe. Da haben wir so negativ hergestellt, die dann schlussendlich zu dem positiv werden. Und ich habe euch da eins mitgebracht, das wird uns ein bisschen begleiten in den Sonntagmorgen rein. Und wenn wir in den Begriff hineingehen von der Liebe, ist es ja verschiedene Beleid von verschiedenen Leuten. Da kennt man wahrscheinlich alle möglichen Fragen, die würden verschiedene Attribute zu der Liebe anstellen. Und heute schauen wir ein bisschen an, welche Gott dazu anstellt. Und da sind wir, und da sehen wir in der nächsten Folie gerade, so ein bisschen dem Teil vom Johannesbrief, wo auch die Liebe ein Kernelement ist. Und für alle die, die vielleicht am Livestream sind, da kannst du noch das nächste Bild nehmen, da sieht man nämlich das Herz noch ein bisschen besser, wie es jetzt auch gerade so ein bisschen in diesem Zustand ist. Und wir steigen ein in den ersten Teil ab Vers 11, wo Johannes uns mitnimmt. Und wenn wir so unterwegs sind in so einem fortlaufenden Text, gehe ich nicht auf alles ein, aber ich greife ein paar Sachen daraus raus. Und ganz am Anfang geht Johannes da auf so eine geschwisterte Treffen ein von zwei Brüdern, wo der eine sich so ab dem anderen aufgeregt hat, dass der bei Gott gut ankommt, dass er ihn erschlagen hat. So eins von den Gefühlen, wo dort mitgeschwungen hat, wo man aus den vorhergehenden Texten von Kain und Abel noch liest, ist zum Teil Eifersucht, zum Teil Angst und zum Teil Hass. Und Gefühle sind per se nicht schlecht, aber wenn man sich von Gefühlen leiten lässt, können immer Sachen entstehen, die ganz speziell sind. Und übrigens, der Teufel ist so ein wunderbarer Gefühlsflüsterer. Der kann einem so ein bisschen Sachen soufflieren, wo man dann plötzlich das Gefühl hat, das sei etwas. Und ich mache ein Experiment. Die hocken noch nie mehr in den mittleren Block. Ich habe mir aufgeschrieben, ich nehme den mittleren Block. Darum müsst ihr jetzt kurz anheben. Und zwar gebe ich euch etwas mit und das geht dann nachher hinten bis zu ein Stückchen hinten und dann schauen wir, was rauskommt. Man kennt ja das Spiel, du flüsterst jemandem etwas ins Ohr und dann geht es weiter. Und jetzt tue ich das noch machen. Die Karotte von Kurzmutter war eigentlich gelb, wenn man sie wäscht. Aber nun ist sie grün. Da, was gehst du mal dort noch? Der hat es vielleicht noch gehört. Und wir schauen mal, wie sich das verändert. Ich möchte das Gleichnis dann nachher auf die Liebe mitnehmen und wir gehen jetzt mal noch ein Stückchen hindern und schauen mal, wie sich der Satz dann hoffentlich gleichbleibend ist oder vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, wir gehen nur zwei Reihen und schauen mal, was dann rauskommt. Ich muss mal schauen, dass es nicht zu lang wird. He. Erzähl mir doch mal, was du denkst, dass, oder was in dein Ohr gekommen ist und du so verstanden hast.
Also der erste Teil habe ich nicht verstanden. Dicoruande.
Dicoruande?
Hass ist gesteckt, das habe ich
gemacht. Hass ist gesteckt. Gut. Die Karotte von Kurts Mutter war gelb. Wenn man sie wäscht, wird sie grün. Bei der Liebe ist es manchmal ganz ähnlich. Das, was du vorne reingibst, kommt dann manchmal hinten ganz anders raus, wie das man eigentlich gedacht hat. Gespickt von Missverständnissen und komischen Sachen, die man nicht so ganz einordnen kann, nimmt man das dann mit und gibt es weiter. Und dann kann es so ähnlich aussehen. Übrigens, danke vielmals. Es ist cool, dass Sie da mitgemacht haben. Und das ist manchmal bei Beziehungen so. Und Johannes nimmt in diesem Text auf ein paar Sachen auch Bezug. Am Anfang macht er so einen kleinen Exkurs und geht ein bisschen ins Umfeld rein, was den Hass eben kann beführen kann. Und nimmt uns dort auch mit in die Geschichte eben von Kain und Abel, von der Eifersucht und was denn das alles mit sich gebracht hat. Man kommt eigentlich wie so eine Art einen Dualismus mit über oder so das Gegenüberstellen von Liebe und Leben und Hass und Tod. Und Tod ist in diesem Text, da sieht man es noch ein bisschen aufgeführt. Tod ist in diesem Text nicht eigentlich der physische Tod vom Sterben. Da kann sein, dass der dann darauf folgt. Aber eigentlich ist in der Bibel mit Tod gemeint, dass man eine fehlende Gemeinschaft mit Gott hat. Also dass die Gemeinschaft fehlt, wo man eigentlich sollte haben. Beides, so die Gefühle von der Liebe und vom Hass sind Gefühle, die ganz viel können auch beeinflussen können. Ich habe einige Jahre TC geleitet und dann hat es gegeben, dass der eine oder der andere sich in diese oder jene verguckt hat. Und wenn dann so die Verliebtheitsphase angefangen hat, dann sind ungeahnte Ressourcen freigesetzt worden. Wenn es vorher dort hergekommen sind, als ob es direkt zum Bett ausgefallen wäre und gerade da gestanden, so verschuddelt und alles irgendwo, das T-Shirt hat ausgesehen, als ob es in der, wie man so schön sagt, eine Kuh in der Schnur hätte. So. Dann plötzlich sind die geschnitzelt, fein duftend und gut angelegt. Und man hört dann in den Geschichten, dass sie bis in alle Nacht ihnen manchmal telefoniert haben und so. Und da denke ich mir, das sind Ressourcen, die da plötzlich freigesetzt werden. Ganz spannend. Der negative Aspekt, wenn man den Hass anschaut, ist eben leider auch so. Es werden ungeahnte Ressourcen freigesetzt. Weil dem Nachbar sein Zweig einem dermassen ärgert, geht man vor den Friedensrichter und tut das noch niederschreiben lassen im Grundbuchamt, wie weit jetzt der Ast und der Baum darf sie etc. Auch dort sind die Gefühle, die ungeahnte Ressourcen freisetzen. Und darum ist es manchmal auch nicht so hilfreich, wenn man wichtige Sachen und Entscheidungen einfach nur auf den Gefühlen oben basieren lässt. Und Hass tut zwar, wie auch Liebe, mein Umfeld mit einbeziehen, aber nicht immer gut. Und gerade beim Hass ist es so, dass im Kern ist eigentlich eine Selbstverstümmelung, die man da betreibt. Wenn man am Hass Raum gibt und ihn lässt, auch Raum einnehmen. Wer von euch ist schon 20 Jahre geheiratet? Haben wir ein paar da? Doch schon ein paar. Wer von euch hat seit etwa 20 Jahren, vielleicht auch ein bisschen weniger, eine ganz gute Freundin oder ganz einen guten Freund? Es gibt auch ein paar, die so ganz lange Freundschaften haben. Ja. Wenn man euch wahrscheinlich fragen, dann sind Freundschaften etwas, wo man muss pflegen, wo man muss dranbleiben. Wo wir gezügelt haben, haben wir gemerkt, die Freundschaften, die man aufrechterhalten muss, dort müssen wir wirklich dranbleiben. Das passiert nicht einfach so. Und darum ist es auch bei der Liebe so, dass sie gepflegt sein muss. Den Hass sollst du eher nicht pflegen. ist so einfach eine Empfehlung. Steht jetzt so nicht explizit im Text, aber er schwingt so mit. Und Liebe hat vor allem auch einen wesentlichen Aspekt. Liebe ist etwas, wo man sich verschenkt. Ein verschenkender Aspekt. Und wenn ich jetzt dich zwinge, Yvonne zu lieben, dann wäre das irgendwie nicht das Gleiche. Also Yvonne ist seine Frau, kurz zum Klarstellen. Und wenn Liebe mit Zwang verbunden ist, ist immer irgendwas komisch. Und wir gehen noch mal ein bisschen weiter im Text, vom Vers 17 weg. Und dort geht er noch mal auf den Aspekt von diesen Gefühlen ein. Und ich weiss, gerade auch wenn er da sagt, im Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Dann will er da eigentlich rausschälen, hey, Liebe ist etwas, das in Aktion geht. Liebe ist etwas, das sich verschenkt. Liebe ist etwas, das rausgeht. Und rein das Wissen, so in den europäischen Räumen ist ja das Wissen relativ hochgestellt, das Wissen allein ist nicht das, was eigentlich zählt. Du hast nicht einen Bachelor-Abschluss in Liebe haben. Da wird deine Freundin oder deine Frau sagen, das bringt mir nichts. Oder jetzt muss ich einen haben, der die Wäsche zusammenlegt. Und das ist bei mir auch so. Oder? Ich bin einer, ich habe eigentlich noch gerne Geschenke. Ich habe auch gerne, wenn man mir hilft. Und meine Frau hat es gerne, wenn man ihr hilft. Das ist auch ihre Liebessprache. Und wenn ich ihr sage, ich hätte dich gern, ist das schön und lieb. Aber wenn ich angehe und wirklich die Wäsche zusammenlege oder irgendetwas mache, was ihr wichtig ist, dann drücke ich Liebe ihr gegenüber aus. Und das ist so, dass es Johannes da wie Führer schält und sagt, hör auf, einfach nur über Liebe zu blabbern. Hör auf, einem Nachbar vielleicht einfach nur gute Worte zuzusprechen. Lade ihn doch ein zum Kaffee. Hör auf, einfach nur zu sagen, oh, schade, hast jetzt da mal gerade etwas nicht so gelungen, sondern sagst, hey, wo kann ich dir helfen? Wo darf ich dir zur Hand gehen? Johannes geht fest darauf ein, dass Liebe soll in eine Tat umgewandelt werden. Und warum? Weil Jesus die Liebe in eine Tat umgewandelt hat. Er hat sie schon so vorgelebt und wir sollen ihm ähnlicher werden. Wenn er sagt, lasst uns in Tat und Wahrheit lieben, ist die Wahrheit ein Ausdruck, den Jesus für sich pachtet hat. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und so sollen wir leben und lieben, so wenn er gelebt und geliebt hat. Vorweg geht er da aber noch auf einen anderen Teil ein. Da sagt, denn wie kann Gott lieben in einem Mensch sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie aber ihm gleichgültig ist? Oder an einer Stelle ist auch Verschlüsse geredet in einer anderen Übersetzung. Er geht da noch ein bisschen darauf ein, dass Liebe auch einen Ausdruck hat, den du nicht nur hast, einfach für die Leute, die da znörscht sind, sondern auch darüber aus, die verschenkende Liebe. Und nicht nur für Menschen, die da ganz nahe sind, sondern vielleicht auch für solche, die weiter weg sind. Auch dort gilt es gleich. Jemandem etwas Gutes zu tun, aus einem Pflichtbewusstsein, ist zwar keine schlechte Sache, aber eigentlich ein falscher Beweggrund. Lass dich mitnehmen mit Gott in die Liebe hinein. Und dann merkt man auch, wie Sachen verändert werden. Weil er geht auch darauf ein und sagt, was ist eigentlich das Problem von dem Nachbarschaftsstreit? Von dem Hass, den du hast über den Chef oder irgendjemand in der Bude. Was ist eigentlich der Beweggrund, warum vielleicht gewisse gute Freundschaften plötzlich in Brüche gegangen sind oder auch Ehen und Beziehungen? Er schreibt es da auf und sagt, wir sollen unsere Herzen nicht verschliessen. Hartherzigkeit. An einer anderen Stelle steht im Matthäus 19,8, wo Jesus das aufgegriffen hat und in Sacharja 7, wo er sagt, wegen der Hartherzigkeit sind gewisse Sachen, eurer Herzen sind gewisse Sachen in Brüche gegangen. Und das ist etwas, wo man dann merkt, ja, wo bin ich denn so ein bisschen hartherzig geworden? Wo bist du vielleicht auch in deinem Umfeld hartherzig geworden gegenüber jemandem mit der Bude? Der, der immer zu spät kommt. Dann vielleicht extra am Chef gesagt, du hast gesehen, der andere ist wieder zu spät gekommen. Oder an anderen Orten. Hartherzigkeit hat ja ganz verschiedene Aspekte. Es kann auch sein, sich einfach verschliessen. Geht mich nicht an. Ich habe gerade gesehen, dass dem einen ins Auto reingefahren ist. Interessiert mich nicht. Das ist nicht meine Baustelle. So, der Egoismus ist nämlich jetzt, ist vielleicht auch schon vorher so gewesen, aber der ist recht verbreitet. Das muss ja mal zuerst mal für mich stimmen und dann ist ja schon mal gut. Und wenn ich noch ein bisschen vorher Zeit habe, dann schaue ich vielleicht noch ein bisschen für einen anderen. Aber nur, wenn es muss sein. Johannes sagt, nein, lass nicht zu, dass dein Herz hart wird gegenüber Menschen. Wir gehen in den letzten Teil rein, von dem Abschnitt heute, ab Vers 20. Da ist eine Anspielung, dass man manchmal auch ein Gewissen haben kann, das einem weh verurteilt. Es gibt so Leute, die haben so ein überempfindliches Gewissen, sage ich jetzt einmal. Die haben sofort das Gefühl, oh, ich genüge nicht vor Gott. Es reicht nicht, für die Kirche zu gehen. Oh, für das Abendmahl bin ich dann zu wenig heilig. Irgendwie, ich möchte gerade nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber es gibt mehr Leute, als man denkt, die das mit sich umschleichen. Und er sagt, hey, wenn man einander in Liebe begegnet, wird dir das öfters auch zur Hilfe werden, dass dich dein Gewissen nicht immer einen Streich spielen will. Vorsicht, da ist ein schmaler Grat zwischen Glauben und Leistung. Dass man das Gefühl hat, man muss sich den Glauben erarbeiten mit Liebe. Das wäre auch wieder auf die andere Seite runtergefallen. Aber manchmal hilft es, mit einer Liebestat zu wissen, ich habe jetzt etwas mitgemacht, wo Jesus vorgelebt hat. Und so bin ich mir mit ihm mitgegangen auf den Weg von der Liebe, den er vorausgelebt hat. Wenn wir am Anfang so eine Gleichung hatten, dann habe ich sie jetzt ein bisschen umgewandelt, weil ich glaube, dass daraus wie ein Zyklus ist. Ich glaube, wir dürfen uns auf die Liebe einlassen, aber auf die Liebe von Jesus, wo Leben gibt. Und Jesus tut da wieder Liebe aus uns rausgeben für andere. Er befähigt uns, auch Menschen gern zu haben. Und wir dürfen ihm auch bitten dazu, hilf mir, dass ich jemanden gern habe, der mir gerade sehr schwer fällt. Oder ihm darf mit Respekt begegnen. Und ich glaube, der Zyklus kann uns auch helfen, immer wieder im Umgang mit Menschen, dass wir zu Gott herangehen und sagen, hilf mir. Ich kann nur bedingt lieben. Ehrlich. Und das ist wichtig, dass man das könnt. Weil Jesus sagt, und das sagt er im Johannes 15,5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe ist schon etwas, wo man sagen, das sind Gefühle, die da sind, aber die wahre Liebe ist generiert durch Jesus. Und er sagt da, wir sollen das Gebot, jetzt muss man noch mal kurz eins retten auf die Folie von dem Text, er sagt da, dass wir das Gebot sollen einhalten. Und im ersten Moment hat man vielleicht das Gefühl, ja, da musst du das Gebot einhalten, irgendeines von diesen 10 Geboten. Aber er sagt da gerade nachher, auf was das Gebot anspielt. Und so lautet Gottes Gebot, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander so lieben, wie Christus es uns vorgetragen hat. Das ist das wesentliche Gebot. Klar ist es gut, wenn du Vater und Mutter ehrst, etc. Aber der Kern, um dort hinzukommen, ist der da. Immer wieder mich Jesus anzuvertrauen. Immer wieder mich an sein Herz anzustellen und mein Herz zu verändern lassen. Ein Psalmist hat mal geschrieben, in tiefster Selbsterkenntnis, einem runterschlagen, mal schauen, wann ich den noch trinken kann. Der hat geschrieben, Herr, nimm doch bitte das steinerne Herz raus und gib es fleischernes Herz rein. Er ist kein Psalmist, das ist der Hesekiel 36, 26. Nimm das steinerne Herz aus. Er hat die Erkenntnis gehabt, dass in seinem Umfeld er immer wieder steinern unterwegs war, hartherzig. Und vielleicht ist auch bei dir ein Teil dran, ein Aspekt vom Leben, wo du hartherzig bist oder irgendwo gleichgültig. Dann ist es gut, wenn wir mit Gott darüber heben. Und wenn wir uns aber nur von dem Gefühl von Liebe leiten lassen, wo dann manchmal einen Moment lang ist, wo es gerade gut ist, oder von anderen Gefühlen, dann kann es sein, dass so Herzen wie jeder da, die eher nicht mehr ganz so schön sind, dass die auf die Seite gestellt werden, weil man sagt, nein, die braucht es nicht mehr. die tun wir wegstellen, weil die sind nicht so ansehnlich. Vielleicht auch, weil die Herzen nicht gepflegt worden sind. Aber es gibt so Hilfsmittel. Standard steht drauf. Standard-Hilfsmittel für so etwas ist Jesus. Das ist ein Standard-Hilfsmittel, gerade für so Herzen, für so Beziehungen im Umfeld. Und es ist wirklich so, dass man darf sagen, Jesus ist der Herzensaufpolierer. Der sagt, nein, nein, ich gebe nicht einfach auf. Nur weil es jetzt gerade die Gefühle nicht mehr gleich da sind. Ich fange an dem Herz zu arbeiten. Ich fange an dem Herz umzupolieren und zu schauen. Und wenn man sich auf Jesus einlädt und das Herz ihm angibt, die Beziehung ihm angibt, die Freundschaft ihm angibt und sagt, Herr, hilf, dann wird es so sein wie da. Und es wird wieder ein gewisser Glanz entstehen. Das ist vielleicht nicht gerade ein heiliger Schein, aber doch ein Glanz. Und den Glanz darf man mit Jesus suchen. Und darum mache ich dir Mut und ich habe dir am Schluss jetzt noch eine Folie mitgebracht. Die darfst du mir so fütteln, weil ich denke, es ist etwas, was du mitnehmen kannst, zum Vertiefen. Und manchmal ist es so wie da, wenn da wird abgetragen. Also es gibt ein paar pechschwarze Sachen, die manchmal von den Herzen wegkommen müssen, dass wieder Liebe möglich ist. Und ich möchte dir Mut machen. Schau mal in dein Leben hinein. Wo bist du in deinem Umfeld, Familie etc.? Wo bist du hartherzig geworden? Ich kann dir auch noch zwei Bibelstellen dazu antun. Jesus, wenn wir ihm nachleben sollen, Jesus hat sich geopfert. Opfer ist, das ist ein schwieriger Begriff. Aber wo braucht es vielleicht in deinem Umfeld, in deinem Leben, in deinen Beziehungen, wo braucht es vielleicht auch eine Opferbereitschaft? Und wo nicht? Jesus ist nie in ein Burnout geraten. Jesus hat sich auch nie irgendwo aufgelöst in einer Person, sondern er ist er geblieben. Und manchmal ist auch zu viel Opferbereitschaft da, wo ungesund ist. Wag es Jesus zu bitten, dein Herz wieder aufzupolieren. An all den Orten, wo es matt geworden ist und unansehnlich. Und frag ihn auch mal, wo habe ich mich vielleicht vom Gefühl leiten lassen, vielleicht geradezu beherrschen lassen, dass du das kannst ablegen kannst. Weil so beherrschende Gefühle sind oft negative Gefühle oder führen zu negativen Sachen. Und wie es bei dem Herz ist, wenn sich das Herz weiter verschenkt, dann entsteht daraus mehr. Es entsteht etwas Besonderes. Das ist Schocki. Und ich habe gefunden, heute soll mal der Moderator eins rüberkommen. Oh. Danke für deine Dienste immer wieder.
Oh,
ich tue noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und unsere Herzen siehst und all die Gefühle, die drin sind. Und du siehst, wo die Gefühle hilfreich sind und wo nicht. Du siehst auch all die Orte, wo wir das Gefühl haben, wenn gewisse Gefühle fehlen, dann fehlt etwas. Hilf uns, unsere Herzen fleischern werden zu lassen. Hilf uns, dort Opfer zu bringen, wo sie nötig sind und dort, wo es keine Opferbereitschaft braucht, sondern vielleicht klare Worte, die zu wählen. Danke, dass du uns mitnimmst und an die Hand nimmst in den Veränderungsprozess hinein, von einer Liebe, die nicht nur Gefühl ist. Von einer Begegnung mit Menschen, die in Tat ersichtlich wird, die in einer Handlung spürbar und erkennbar wird, auf das du geehrt wirst, Vater im Himmel. Und Heiliger Geist, du hast uns versprochen, dass du uns hilfst, dass du uns Soufflöse bist und zeigst, was dran ist. Bitte red du zu uns in der kommenden Woche, auch in die ganze Ferienzeit hinein und zeig uns, wo wir dürfen, liebende Hand anlegen. Amen.